So, ihr, wir konzentrieren uns nochmal. Wir haben uns in meinen letzten Predigten mit der Person des Saulus beschäftigt, der dann durch die dramatische Begegnung mit Christus vor Damaskus zum Apostel Paulus geworden ist. Wir hatten uns zunächst mal, ich mache einen kurzen Rückblick, wie eigentlich fast jedes Mal, den beeindruckenden beruflichen Werdegang von Paulus angeschaut, haben dann gesehen, dass er trotz aller Ernsthaftigkeit den Glaubensdingen, die er ja an den Tag legte, sich hoffnungslos verrannt hatte. Also er wollte es ganz besonders richtig machen und ist dabei so abgedriftet und so in eine Richtung rein, dass er dem Gott, dem er eigentlich dienen wollte, am Ende durch seine übersteigerte Rechtgläubigkeit eigentlich nur furchtbar wehgetan hat. Aus Saulus, dem leidenschaftlichen Christusverfolger, wurde durch diese Begegnung mit Jesus jetzt Paulus, der leidenschaftliche Christusverkündiger. Und in der letzten Predigt ging es um diesen Vers aus 1. Timotheus 1, wo Paulus über sich selber sagt: Gott war mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns sündigen Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Und wir haben das so auf uns übertragen, dass Paulus hier sagt: Unserem Gott ist keine Nuss zu hart. Wenn du einen Menschen vor Augen hast, von dem du denkst, also bei dem ist ein Glaubensding ja nur wirklich Hopfen und Malz verloren. Paulus sagt: Schau mich an. Wenn Jesus einem so verblendeten Menschen wie mir die Augen auftun konnte, dann kann er das bei dem, an den du gerade denkst, auch tun. Und wenn dir zu dir selber der Gedanke kommt, dass du dir einfach nicht vorstellen kannst, dass Gott dich überhaupt noch will, nach all dem, was du gemacht hast, oder vielleicht nach all dem auch, was andere Menschen an dir getan haben, dir angetan haben. Paulus sagt: Schau mich an. Mein Beispiel soll allen Menschen aller Zeiten ein für alle Mal zeigen, für unseren Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Unserem Gott ist keine Nuss zu hart. Schließlich haben wir noch gesehen, Saulus wurde durch die Begegnung mit Jesus für 3 Tage blind. Machst du einen weiter? Genauso lange wie sein neuer Herr Jesus Christus im Grab lag, bevor er auferstand, war Saulus blind. Als er die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Sie nahmen ihn, führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind. Saulus musste erfahren, dass die Begegnung mit Jesus tiefgreifende Konsequenzen für ihn hat. Er kann jetzt nicht einfach loslaufen wie bisher. Also bisher ist er in die eine Richtung gerannt, ne? Und jetzt ist er Jesus begegnet und jetzt macht er sein eigenes Ding weiter und stampft da irgendwie wieder 3, 4, 5 neue Projekte aus dem Boden, einfach nur jetzt mit Jesus im Schlepptau. Sondern diese Begegnung mit Jesus bedeutet für Saulus, dass etwas Altes zunächst einmal weichen muss, damit etwas Neues beginnen kann zu wachsen. Das ist es, was die Begegnung mit Jesus in Menschen auslöst. Immer auf irgendeine Art und Weise, auch in unterschiedlichen Intensitäten und Abstufungen, aber es verändert was, wenn man so Jesus begegnet. Sachen, die uns unglaublich wichtig waren, verblassen. Jesus selber wird uns immer wichtiger. Was da verblasst, was in den Hintergrund tritt, das ist bei jedem Mensch etwas anderes, aber es geht immer um eine Verschiebung der Werte. Wenn ich so Jesus Christus begegne und ihn erkenne als mein Herrn, als den Erlöser dieser Welt, dann verschiebt sich etwas in mir. Das, was wir vorher wichtig fanden, wird unwichtiger. Jesus selbst und was er wichtig findet, seine Person, seine Art zu leben, sein Beispiel, das er uns gibt, das wird für uns immer wichtiger. So, das war die Zusammenfassung der letzten Predigten über Paulus. Wir wollen jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Wir knüpfen einfach an dieser Geschichte mit ihm weiter an. Jetzt hat also er, dieser Eiferer für das Gesetz, dieser hochgebildete Karriere-Theologe Saulus, tatsächlich Jesus gefunden. Und normalerweise würden wir jetzt ja denken: Wow, das ist jetzt mal ein Schritt nach vorne. Jetzt kann es in der Urchristenheit ja mal so richtig losgehen. So ein Typ wie Paulus endlich auf der richtigen Seite. Meine Güte, was kann der alles für Jesus reißen? Ein Mann mit seiner Bildung, mit seinem Einfluss, mit seinen Gaben, wenn der redet. Das ist ja nicht so, als wenn da nur einfach so ein Fischer, ne, so ein Handwerker, so ein Petrus da mal so ein bisschen was erzählte aus seiner Erfahrung. Nein, wenn Paulus kommt, jetzt der mit seiner theologischen Bildung, also das ist doch was ganz anderes noch dahinter. Da müssen die Leute ja zum Glauben finden. Und tatsächlich, zunächst scheint es so, als würde Paulus nun so einen richtigen, so einen Senkrechtstart hinlegen als Missionar. Er fängt nämlich, und das finde ich echt ein Ding, direkt in Damaskus aus dem Stand an, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Direkt. Der ist also jetzt gar nicht mehr erst nach Hause geritten, um noch mal ein paar Dinge zu klären, um vielleicht noch mal mit ein paar Leuten zu reden. So, passt mal auf, ne? Ich muss jetzt euch mal ein bisschen vorwarnen. Ab heute ändert sich was. Es hat da sich auch was in mir verändert. Es könnte sein, dass das, was ich jetzt mache, ihr ein bisschen komisch findet oder so. Also er versucht gar nicht irgendwie jetzt da Leute mit ins Boot zu kriegen. Er dreht eigentlich so auf dem Absatz in Damaskus um. Der geht gar nicht mehr nach Hause. Anstatt die Christen zu verfolgen, deswegen war er ja eigentlich gekommen. Ja, also der hat seinen Koffer noch gar nicht ausgepackt. Predigt er jetzt Jesus von Nazareth als den Christus, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist und der Messias ist. Und das tut er auch anscheinend mit Erfolg. Schaut euch mal, das Ding an. Vers 22 aus der Apostelgeschichte 9. Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der verheißene Messias ist, sodass die Juden in Damaskus schließlich keine Argumente mehr dagegen vorbringen konnten. Die wussten gar nicht mehr, was sie sagen sollten. Die waren so in die Enge getrieben. Paulus predigt und treibt die Juden argumentativ so in die Enge, in die Ecke, dass sie ja Jesus als den Messias anerkennen müssen. Ja, müssen sie? Der anschließende Vers, der sagt jetzt, mach mal einen weiter, deshalb beschlossen sie nach einiger Zeit, Saulus zu töten. Ui, das ging ja ein bisschen nach hinten los, oder? Keine Massenbekehrung, keine jubelnden Gemeindeneuzugänge, ach, schön, dass ihr da seid und ne, jetzt sind wir wieder ganz viele mehr und so. Die Juden trachten ihm nach ihrem Leben, Paulus muss aus Damaskus fliehen, auf so eine ganz dramatische Weise, könnt ihr mal nachlesen, also quasi durch die Hintertür, sodass es keiner mitkriegt. Jetzt kommt er nach Jerusalem, wo er von Barnabas aufgenommen wird, haben wir ja gehört, auch das hat er so seine Schwierigkeiten. Paulus muss aus Damaskus raus und kommt nach Jerusalem. Und man fragt sich, ja, und jetzt wird jetzt alles besser, so, ist es jetzt anders? Nee, hier spielt sich das Gleiche ab. Nächster Vers sagt im Grunde genommen fast das Gleiche. In Vers 29, in Jerusalem führte Paulus mit den griechisch sprechenden Juden Streitgespräche, jo, der konnte wohl nicht anders. Aber als bekannt wurde, dass diese Juden ihn töten wollten, brachten ihn seine Glaubensbrüder sicher nach Caesarea. Von dort reiste Saulus in seine Heimatstadt Tarsus. Also man kann ja schon mal fragen, ob Paulus in seinem Feuereifer nicht doch ein bisschen übertreibt. Die wollen ihn alle töten. Also wo er auftreibt und den Mund aufmacht, auftaucht und den Mund aufmacht, da wollen ihn die Leute umbringen. Ob das denn so die richtige Strategie von ihm war, oder? Um Menschen mit dem Namen Jesus bekannt zu machen und ob das so weise ist, wie er sich jetzt hier verhalten hat. Eines wird auf jeden Fall deutlich, wo Paulus auftaucht, ist Stress und sein Leben ist ständig in Gefahr. Und nicht nur das, jetzt ist er ja in Jerusalem und er bringt damit ja auch die einzelnen Gemeindeglieder in Gefahr. Und die Gemeinde an sich ist plötzlich in Gefahr. Und irgendwann wird es mal den Ältesten in der Gemeinde in Jerusalem zu bunt. Und sie beschließen, ihm gewissermaßen eine Zwangspause zu verordnen, indem sie ihn in seine Heimatstadt nach Tarsus schicken. Es wird hier ja freundlich ausgedrückt, ja. Es brachten ihn seine Glaubensbrüder sicher nach Caesarea. Ja, klingt ja noch ganz freundlich. Von dort aus reiste er in seine Heimatstadt Tarsus. Aber wir hatten das schon mal in einer Predigt gehört. Es heißt dann etwas suffisant, nachdem Saulus weg war, mach's einen weiter, so hatte die Gemeinde nun Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Paulus weg, endlich Ruhe. jetzt kann es endlich weitergehen, oder? Und da sitzt jetzt Paulus hunderte von Kilometern von Jerusalem im Zentrum der christlichen Gemeinde entfernt, kaltgestellt, mach mal einen weiter, quasi auf dem Abstellgleis in Tarsus, so seine Heimatstadt, wo man ihn doch so als Jüngelchen kennt. Huch, Paulus ist wieder da, der Saulus ist wieder da. Ja? Und die meisten neutestamentlichen Chronologen gehen davon aus, dass Paulus 8 bis 10 Jahre, war mir gar nicht klar, 8 bis 10 Jahre dort in Tarsus verbracht hat. Das ist eine lange Zeit. Und man fragt sich doch ganz automatisch, ist das nicht irgendwie komisch? Da hat Gott sich doch so einen guten Mann berufen. So einen ausgebildeten Theologen. Jetzt hat er jemanden gefunden, mit dem man doch eigentlich die Welt aus den Angeln heben könnte für Jesus. Aber kaum fängt er an, von Jesus zu reden, da lässt Gott es zu, dass er erstmal für 8 bis 10 Jahre in der Versenkung verschwindet und man gar nichts mehr von ihm hört. Warum macht Gott das, muss man sich doch fragen, oder? Zeit ist doch kostbar. Ich meine, Jesus hat ja selber gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. An anderer Stelle heißt es, kaufet die Zeit aus. Man würde doch irgendwie denken, jo, jetzt ist Paulus da, jetzt muss es doch irgendwie losgehen. Es geschieht das Unvorstellbare, dieser Saulus bekehrt sich, ja, aber was macht Gott denn da? Der schickt ihn 8 bis 10 Jahre in die Untätigkeit, in die Provinz, wo kein Mensch was von ihm mitkriegt. Warum macht Gott sowas? Ein Gedanke ist vielleicht wirklich, habe ich so bei der Vorbereitung gedacht, dass Saulus von Tarsus noch einiges dazu zu lernen hatte, wie man mit Menschen umgeht. Das könnte man sich ja dann doch irgendwie vorstellen, oder? Schon klar, theologisch konnte ihm keiner das Wasser reichen, aber wie man sich so in Diskussionen verhält und dass es der eigenen Sache nicht dienlich ist, Menschen argumentativ gnadenlos in die Enge zu treiben, sodass die dann dastehen und stehen wie Hein Blöd, so der irgendwie von nichts eine Ahnung hat oder so. Da hatte Paulus schon noch Weiterbildungsbedarf, glaube ich. So in sozialen Kompetenzen, da war noch Luft nach oben. Das hat er ja vielleicht auch in dieser Zeit so ein Stückchen gelernt. Darüber hinaus aber, glaube ich, können wir an dieser Begebenheit vor allen Dingen eines erkennen. Unser Gott hat seine eigene Zeit. Das eine ist dies. Er wird nicht hektisch, wenn da plötzlich Menschen sind, die gegen ihn sind, die die Gemeinde hassen, die einen Feldzug starten, die dann hinter seinen Leuten her sind und die ihm anscheinend so einen Strich durch die Rechnung machen. Ne, so ein fieser Saulus, der jetzt da mit einmal gegen die Gemeinde... Gott wird nicht hektisch. Und umgekehrt, er atmet auch nicht erleichtert auf, wenn endlich Hilfe kommt von so einem tollen Mann wie Paulus. Gott kann warten. Er hat alle Zeit der Welt. Und er kommt trotzdem zu seinem Ziel. Er kommt zu seinem Ziel, dass seine Gemeinde gebaut wird. Ich frage uns einfach mal, ist uns das noch, auch für unser Leben, noch so deutlich, noch so klar? Man fragt sich doch so manches Mal auch im eigenen Leben, warum macht Gott das jetzt so? Oder viel öfter noch, warum macht Gott jetzt nichts? Ne? Dabei haben wir alle schon gebetet und eine Gebetsgemeinschaft gemacht und so. Warum lässt er zu, dass man auf manche Dinge so lange warten muss? Warum greift er nicht ein? Warum ist er nicht ein bisschen schneller? Und ich kann sehr gut verstehen, dass manche dieser Fragen uns hart zusetzen, denn das sind keine theoretischen Fragen. Das sind Fragen, die mit unserem Leben, mit unserem Schicksal, manchmal mit dem Schicksal von Menschen, mit denen wir ganz eng verbunden sind, so eng verwoben sind. Und weil wir keine logischen Antworten finden darauf, weil irgendwie Gott anscheinend einfach nur zu schweigen scheint. Aber wisst ihr, ich bin der Überzeugung, dass wir oftmals keine bessere Antwort finden werden als diese. unser Gott hat seine eigene Effektivitätsrechnung. Unser Gott hat seine eigene Zeitrechnung. Unser Gott kann warten, denn er hat trotz aller Schieflage in dieser Welt, und wem würde das im Moment entgehen, oder? Was alles so schief liegt in dieser Welt. Er hat trotzdem immer noch alle Macht in seiner Hand. Er steht da nicht und schaut, jetzt kommt da noch ein Diktator dran. Und ach du liebe Zeit, was soll aus meiner schönen Welt bloß werden oder so. Also Gott wird da nicht irgendwie unruhig oder hektisch an dieser Stelle. Er kommt mit Sicherheit zu seinem Ziel. Und nochmal ein weiterführender Gedanke, ganz in eine ähnliche Richtung. Genauso wie Gott Dinge in unserem Leben zulässt, die wir auf dieser Erde dann vielleicht manchmal nie ganz verstehen. Auch bis ans Ende unseres Lebens nicht. Das wird es geben. Es wird in deinem Leben, es gibt in meinem Leben Dinge, die werde ich bis ans Ende meines irdischen Lebens nicht verstehen. Da werde ich keine Antwort am irgendwann nochmal kriegen. Ah ja, so deswegen, ist ja klar und so. Da lebt man mit. Da kann man einfach nur bei dieser Antwort stehen bleiben. Unser Gott hat eine andere Zeitrechnung, eine andere Effektivitätsrechnung. Genauso gibt es aber auch im Leben mit Gott Dinge, die man manchmal erst sehr viel später versteht. Wo es doch noch eine Auflösung gibt. Wo man doch noch etwas mit einmal mitbekommt. Ich will uns auch nochmal ein Beispiel geben, hier eben an Paulus. Als Paulus später, machen wir einen weiter, auf seinen Missionsreisen mehrfach ins Gefängnis gesteckt wurde und viele Jahre in der Gefangenschaft zubringen musste, da war das für die Urgemeinde damals ja ganz genauso unverständlich wie diese unnütze Zeit in Tarsus. Ja, erstmal diese 8 bis 10 Jahre in Tarsus, meine Güte, was hätte er alles machen können in der Zeit? So, jetzt fängt er an, jetzt ist er auf Missionsreise, jetzt wird er auch noch ins Gefängnis gesteckt. Die Urgemeinde lebte ja damals so in dieser festen Erwartung, dass Jesus in den wahrscheinlich in einer Zeitspanne von wahrscheinlich 100 Jahren nach seiner Auferstehung wiederkommt. Das war so die feste Erwartung. Und dementsprechend stark waren sie engagiert, so Evangelium von Jesus auszubreiten und weiterzusagen. Und als Paulus gefangen gesetzt wurde, da fragten sie sich natürlich wieder, warum lässt Gott das zu, dass gerade jetzt, wo die Zeit doch so drängt, Paulus so lange im Gefängnis sitzen muss, warum lässt Gott seinen wichtigsten Strategen so lange unnütz im Gefängnis rumsitzen? Mach ein weiter. Heute können wir erkennen, was Gott damals schon gesehen hat. Nämlich, dass es mindestens 2025 Jahre dauern würde, bis Jesus wieder auf diese Welt kommt. Wenn Jesus nach 100 Jahren gekommen wäre, ja, das wäre nicht so ein Problem gewesen. Dann hätte die mündliche Überlieferung ja gereicht. Ja, da hätte man noch die Leute gekannt. Ach ja, die waren das, ne? Die haben mit Jesus selber noch Kontakt gehabt und so. Für 100 Jahre hätte die mündliche Überlieferung ausgereicht. Gott sah aber, dass es viel länger dauern würde und dass die Gemeinde in Zukunft ein schriftliches Fundament brauchen würde. Da gab es so viele Dinge, die erstmal aufgeschrieben werden mussten, systematisch aufgeschrieben, damit durch die Jahrhunderte hindurch man immer wieder auch zurückfinden konnte durch dieses Schriftstück zu dem, wie Gott es meint. Ich gebe uns kurz ein paar Beispiele. Gott sah damals schon diese Tendenz der Menschen, sich immer wieder Gesetze zu machen. Ja, das ist so in unseren Genen drin. So, ne, wir wollen das gerne klar haben und dann machen wir uns ein Gesetzchen und so ist es und so muss es sein und so muss es auch bleiben. Und diese Gesetze dann eben über das Evangelium zu stellen. Und dann sorgt er dafür, dass Paulus den Galaterbrief schreibt, damit ein für alle Mal klar ist und man nachlesen kann, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Es geht nicht mehr darum, irgendwelche Gebote zu halten und dadurch irgendwie vor Gott zu glänzen oder versuchen zu glänzen. Es geht um Christus. Christus ist die Mitte. Gott sah, dass im Laufe der Jahrhunderte der Gedanke der Rechtfertigung nur allein durch den Glauben, dass das immer mehr verschütt gehen würde unter einer Amtskirche. Ja? Dass da verbeamtet wurde und dass dann man diese wichtigen Dinge aus dem Blick verliert. Er sah damals schon den suchenden Martin Luther und so schrieb Paulus im Römerbrief, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da steht es ein für alle Mal schwarz auf weiß. Gott sah, wie viele Generationen von Christen mit Sorgen zu kämpfen haben würden in ihrem Leben. Und so lässt der Paulus aus dem Gefängnis im Philipperbrief schreiben, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Das schreibt Paulus nicht im Elfenbeinturm. Nicht mal so nach einer erfolgreichen Missionsreise. Das schreibt er im Gefängnis und gibt uns damit etwas an die Hand. Und Menschen durch die Jahrhunderte, Christen durch die Jahrhunderte, etwas an die Hand, womit man leben kann, worauf man bauen kann. Wer weiß, ob Paulus vor lauter Herumreisen sonst je dazu gekommen wäre, all diese wichtigen Wahrheiten aufzuschreiben. Aber Gott gebrauchte das Gefängnis, um Paulus dazu zu bringen, das niederzulegen. Das sich hinzusetzen, weil ging er sowieso nicht anders, raus durfte er nicht. Hat ja auch eine Zeit im Hausarrest einfach nur gesessen. Aber er konnte schreiben und diese Dinge aufzuschreiben. Und Gott gebrauchte Paulus in seinem Gefängnis, um durch seine Briefe ganz wichtige Gedanken für inzwischen 2 Jahrtausende zu sichern. Begreifen wir, wie Gott die Welt sieht. Er denkt nicht nur bis morgen. Er denkt auch nicht nur ein Jahr voraus. Oh, was kommt 2026? Er denkt auch nicht nur 8 bis 10 Jahre. Oder 100 oder 2025 Jahre voraus. Gott hat eine viel größere Sicht und darum weiß er, was heute wichtig ist und was nicht. Begreifst du, wie er auch dich sieht, dein Leben, deine Welt? Auch hier denkt er nicht nur bis morgen, er denkt nicht nur ein Jahr im Voraus, auch nicht nur 5 oder 10 oder 15 Jahre oder was so die Laufzeiten für Hypotheken sind. Ja, wo wir dann irgendwie so uns auf, oh, wenn dann das und dann ist der Zins vielleicht da und wo wir schon, oh, da beweisen wir Weitsicht, oder? Wenn wir einmal, Gott guckt noch viel weiter. Er denkt viel weiter für dich. Er sieht viel weiter für dich, was dein Leben noch bringt. Und ich möchte einfach euch das heute Morgen mitgeben. Vielleicht ist das so ein Gedankenanstoß gewesen, dass wir durch dieses Lebensbild des Paulus uns unserem Gott wieder neu unser Vertrauen aussprechen können. Das fällt uns ja manchmal so angesichts des Tagesgeschäfts nicht so ganz leicht. Dass wir ihm sagen, womit wir hadern, was wir zurzeit halt nicht verstehen in dem, was wir so überblicken können. Was wir so überhaupt nicht mit in Einklang bringen können. Und dass wir ihm dann aber auch zugestehen können, du bist ein Gott, der weiter sieht. Du bist ein Gott, der mehr erkennt, der viel mehr im Blick hat. Und Lucy hat es so schön eingeleitet vorhin. Ein Gott, der mit ganz anderen Dimensionen und Geschwindigkeiten und Zeitaltern rechnet, als wir es uns jemals vorstellen können. Und ich bin sicher, wenn wir uns einfach heute durch diese Predigt wieder neu so ein Stückchen auf diesen Weg einlassen können und Gott nochmal wieder neu das Vertrauen aussprechen können, dass das heilsam sein kann. Heilsam für unseren Alltag, für unseren heutigen Tag, für die nächste Woche, einfach wieder für die nächste Zeit, bis wir die nächste Erinnerung brauchen. Aber dafür sind wir Menschen.